mit den Worten, der Haushalter der Ungerechtigkeit. Gewöhnlich wird das so wiedergegeben, etwas einfacher, der ungerechte Haushalter. Der Unterschied ist gewaltig. Ungerechte Haushalter gibt es viele, leider. Einen Haushalter der Ungerechtigkeit gibt es nur einen. Und deshalb ist er auch nur in der Einzahl genannt und hier aufgeführt und in unglaublicher Kurzschrift unglaublich vieles festgehalten. Ich weiß den feinen Ausdruck nicht mehr, mit dem Bruder Heller erklärte, er war einmal dabei, als ich diese Worte in Lukas 16 darzustellen suchte. Dann sagte er mit einem treffenden Wort, das ist unter den Gleichnissen Jesu das für die Ausländer schwierigste der Gleichnisse. Und deshalb dürfen wir gespannt sein, was nun, wenigstens soweit ich es sehen und verstehen kann und darf, schon da hinein gelegt wurde. Und durch die Weisheit Gottes, durch den Geist Gottes. Wir lesen Lukas 16 von Vers 1 an bis und mit Vers 17. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein gewisser reicher Mensch, Anthropos, Mensch, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe, die Habe des Verwalters, des Herrn, des reichen Menschen. Als verschwende er dessen habe. Und er, der Herr, rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst. So etwas kann ja nur Gott entziffern, was wir in unserem Herzen im Verborgenen sprechen. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50. also Reduktion 50%. Dann sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Schreibe Klugs 80, 20% Reduktion. Und der Herr, jetzt kommt die zusammenfassende Aussage Jesu über diesen Vorgang, dieses Geschehen. Und der Herr, dieser reiche Mensch, lobte den ungerechten Verwalter, dessen Haushalter. Nicht etwa, weil er ungerechter, als Haushalter der Ungerechtigkeit darstellt, sondern weil er, obwohl er das war, klug gehandelt hatte. Denn, fährt Jesus weiter, die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Und jetzt gibt der Herr Jesus selbst die entsprechende Anleitung oder Nutzanwendung, indem er spricht: Und ich sage euch, wen spricht er an? Wir haben es im ersten Vers gelesen. Seine Jünger, seine Jünger. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit den ungerechten Mammon. Auch hier dürfen wir lesen: Machet euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Das ist noch schärfer, noch monumentaler. Mit dem Mammon der Ungerechtigkeit spricht Herr Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, machet euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Zu welchem Zweck? Mit welchem Ziel? Auf dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Auf dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, wenn er, der Mammon, zu Ende geht, seinen Wert verloren hat. Eigenartige Worte. Und dann kommt eine weitere Nutzanwendung: Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in oder mit dem Mammon der Ungerechtigkeit nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder mindestens wird er den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles aber hörten auch die Pharisäer. Die haben also offenbar hier die Ohren gespitzt. Welche silberliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Ein kurzes Wort zu Vers 16. Nein, 17. Nein, Schluss von Vers 16. Gerade Übergang. In Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums des Reiches Gottes haben wir gelesen, Elberfelder, ein jeder dringt mit Gewalt hinein. Gefährlich übersetzt. Da stellt sich ein Mensch, besonders wenn er irgendwie mit Werken vor Gott antreten will, wenn er mit eigener Kraft sich da ins Reich Gottes hineinarbeiten will, ein solches Wort direkt in verkehrte Richtung. Denkt ihr also, jetzt wende ich alle Gewalt an, die mir zur Verfügung steht, damit ich ja ins Reich Gottes eindringen kann. Genau das Gegenteil steht hier. Das Wort bedeutet, und ein jeder, wen spricht der Herr Jesus ja jetzt an? Bitte?
Die Pharisäer.
Die Pharisäer, die ihn verhöhnen und die silberliebend, geldliebend fragen. Denen sagt er, und jeder, nämlich von euch, vergewaltigt sich am Reiche, am Evangelium des Reiches Gottes. Ihr wollt die Herren des Reiches Gottes sein. Ihr wendet jede Art von Gewalt, von Mammongewalt, von Hoheit, von all den Dingen, die vor den Menschen etwas gelten, wendet ihr an, damit eure Position als Gesetzeslehrer, als Pharisäer, als Schriftgelehrte, als Hohepriester unbedingt gesichert sei. Und der eine, der jetzt zu ihnen spricht, Jesus, der war ihnen in ihren Augen ein Gräuel. Warum? Weil er ihnen unter anderem sagen musste, ihr habt für euch selbst den Ratschluss Gottes, indem er mich, den Messias, gesandt hat, um euch zu retten. Habt ihr den Ratschluss Gottes für euch selbst zunichte gemacht und diejenigen, die ins Reich Gottes hineingehen möchten, denen habt ihr den Schlüssel weggenommen, dass sie hineingehen können. Ja. Ein jeder dringt mit Gewalt hinein, wenn wir das so stehen lassen wollen, aber bitte dann richtig verstanden. Ein jeder will das Reich Gottes mit aller Gewalt an sich reißen, um als der Herrschende, Gewaltige im Reiche Gottes erfunden zu werden. Ein Gräuel vor Gott. Ja, wir wollen hier nicht stehen bleiben, sondern kehren zum Anfang zurück. Es war ein gewisser reicher Mensch. Die erste Frage für uns, was oder besser wen haben wir hier zu verstehen? In dieser Gleichnisrede, es ist hier wohl nicht die Rede von einem Gleichnis direkt, das Wort erscheint hier nicht, aber das Ganze sehen wir, es kann praktisch tatsächlich so geschehen sein, jeden Tag sogar. Der Herr Jesus nimmt diesen Vorgang als einen Schattenriss, als ein menschliches Modell für Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Denn der Glaube ist ein, so heißt es in Hebräer 11, Vers 1, ein Bloßlegen, ein Hüllen hinwegnehmen, ein hinter die Kulissen sehen, nämlich der Glaube legt die Vorgänge bloß, die sich in der unsichtbaren Welt, der Dinge, der Vorgänge, die man nicht sieht, vermag unser Glaube bloßzulegen und klar zu sehen und die Dinge zu durchschauen. Das geht ja so weit, dass Paulus für uns schreiben darf, was nun die raffinierten, heimlichen, klugen Gedanken Satans betrifft, seine Methoden betrifft, seine Gedanken sind uns selbst, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ja, bitte. Nicht unbekannt heißt sehr bekannt, heißt mehr als sehr bekannt. Aber das, bis das der Fall ist bei einem von uns, was braucht es da? Vertiefung ins Wort Gottes. In genau gegenteiliger Herzensstellung, als sich mit Gewalt ins Reich Gottes hinein arbeiten zu wollen. Indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, allen glauben, was geschrieben steht. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, geht dann hier auch. Den schalten wir einmal glatt aus und glauben nur noch, was geschrieben steht. Und dann können wir erleben, dass bei dieser Gelegenheit sogar unser bisher verfinsterter Verstand erleuchtet wird. Dass wir dann dem Apostel Paulus folgen können, wenn er sagt, Kinder, werdet nicht Kinder am Verstande, sondern Erwachsene am Verstande. Wenn sich aber jemand unter euch vorerst als Weise vorkommen sollte, dem empfehle ich, schreibt Paulus, der werde vorerst ein Tor, der schraube seine gesamte Weisheit einmal herab auf Null. Und dann lasse er sich nur noch vom Worte Gottes belehren. Und insoweit das der Fall ist, kann er dann die bisherigen Kenntnisse seiner ehemaligen Weisheit im richtigen Lichte Gottes noch einmal ansehen, und dann weiß er, was er nun behalten kann, was Gott ehrt und was nicht dazu gehört. So wollen wir hier vorgehen. Also, wir fragen nicht, wir stimmen jetzt nicht ab, was meinst du, wer könnte dieser Mensch sein, dieser eine reiche Mensch, oder was meint der davon, sondern wir fragen die Schrift und sehen kurz hinein in Matthäus 13. Matthäus 13. Und dort haben wir dann ja die sieben Gleichnisse Jesu vor uns. Und greifen aus den sieben Gleichnissen ein Wort aus dem zweiten Gleichnis hervor, vom Unkraut im Acker. Und das beginnt so. Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich. Wieder das Wort Anthropos. Einem Menschen gleich. Der guten Samen auf seinen Acker säte. Dann wissen wir, was geschieht, währenddem die Knechte schlafen, nicht wachsam sind, kommt der Feind und säet Unkraut. Der Feind dieses Menschen, der guten Samen gesendet hatte, der. Es handelt sich hier wieder nicht um die Menschheit oder etliche Menschen, sondern es handelt sich hier nur um einen Menschen, der guten Samen säet, und nur um seinen Feind, der Unkraut säet. Und wenn die Schrift in der Einzahl spricht, dann meint sie nur einen. Und nicht zwei und nicht viele. Obwohl es dann bei vielen ähnlich ergehen kann, wie es bei den zwei Einzelnen an maximaler, zentraler Stelle der Fall ist. Jetzt kommt die Deutung. Ah, noch ein Wort, Vers 28, in dem Gleichnis. Er aber sprach zu ihnen, der Herr, zu den unwachsamen Knechten, ein feindseliger Mensch hat
das Unkraut gesät. Jetzt kommt die Deutung. In Vers 36 bitten die Jünger um die Deutung. Er antwortet prompt: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Ist klar. Und dieser Sohn des Menschen ist von Haus aus nicht ein Sohn des Menschen, des Adam, sondern des Gottes. Wer misszieht, sieht den Vater. Kurz, also der eine Mensch, der guten Samen sät hier, ist kurz Gott. Der Vater im Sohn, wie wir wollen. Der Acker, großartig, ist der Kosmos. So sind die Dinge. Das geht schon über unser Vorstellungsvermögen hinaus. Da spricht der Herr durch den Geist von einem Acker. Also ist schon in den Augen eines Städters so ein Ackerwerk. Und im Gleichnis, darf ich sagen, wer sich irgendwie mit den Gleichnissen der ganzen Schrift, Alten und Neuen Testaments befassen möchte, dem darf ich empfehlen, einmal es so ernst zu nehmen und so genau zu nehmen, wie wir es in den Schulen müssen, nämlich in mathematischer Präzision. Wenn eine Gleichung, das ist jetzt die mathematische Ausdrucksweise, das ist ein Gleichnis, war erst nur, was algebraisch heißt, A gleich B mal C. Dann heißt das, die beiden Dinge sind im Gleichgewicht wie in einer Waage. Nur sind auf einer Seite nur ein Stück und auf der anderen Seite sind zwei Stücke, A und B. Und weil A und B da sind, sind es nicht zwei gleiche Stücke, sondern zwei verschiedene. Aber das Gleichgewicht zwischen diesen drei ist vorhanden. Wenn ich jetzt in diese Gleichung die Werte einsetze, nicht? Das heißt jetzt geistlicherweise, wenn ich vor uns ein Gleichnis Jesu, ein Gleichnis Gott, von Gott gegeben steht, dann ist das vorerst eine Gleichung, eine algebraische Gleichung. Und da gilt es nun, die Werte einzusetzen, die göttlichen. Das heißt für uns, die göttliche Deutung geben zu können. Also der Wert eines ersten Menschen, nicht, das kann irgendein Landmann sein, der guten Samen sät. Weizen. Das ist das A. Nicht? Der Wert, der hier eingesetzt wird, jetzt in die Gleichung, dieser Mensch, das ist in der Auslegung, in der Bewertung dieses A, Gott. So. Dann kann der zweite Mensch, der feindselige Mensch, wenn A, der erste Mensch, Gott bedeutet, dann können wir auf der anderen Seite den feindseligen Menschen nicht jetzt einen gewöhnlichen Menschen bleiben lassen, sondern das, dann muss das eine Gestalt, eine Persönlichkeit sein, die den Namen Gott sogar tragen muss. Stimmt es bei Satan? Der Gott und Fürst dieser Zeit an. Merken wir. Da ist ein Mensch, da ist ein Mensch. Da ist A, da ist B. Aber zwei ganz verschiedene. Sogar extrem Opponenten, Gegensätze. Ich darf hier ein anderes Beispiel schnell anführen. Ich habe keine Uhr hier. Hat sie auch keine? Nein. Also zeitlos. Nun, wo ist unser Rechter? Ja, man gibt dann eben ein Zeichen, wenn es so zu Ende gehen soll. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das Gleichnis vom Sauerteig. Das Reich der Himmel ist gleich geworden einem Sauerteig. So. Also wird es sofort aufgeschnappt. Entschuldigt, wenn ich mal so spreche. Aufgeschnappt, das Reich Gottes ist etwas Gutes, also ist der Sauerteig auch etwas Gutes. Wo liegt die Fehlzündung? Die eine Seite von dieser Gleichung heißt das Reich Gottes. Aber die andere Seite heißt nicht, ist gleich Sauerteig. Sondern die andere Seite heißt jetzt gleich A plus B plus C plus fast XY. Hören wir, das Reich Gottes, jetzt kommt bei der Waage der Drehpunkt, das Schwergewicht des Reiches Gottes hier, ist gleich einem Sauerteig A, das B ein Reich nahm und C in drei Maß Mehl erwarb, sodass das ganze Wunderbare von drei Maß Mehl vollständig durchsäuert worden ist. Wertlos, sogar schlecht und schlimm geworden ist. Ja. Das ist die Gleichung. In diesen Gleichnissen hat Jesus erklärt, ich spreche jetzt Dinge aus, Geheimnisse in diesen Gleichnissen, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat. Also um Dinge, Geheimnisse des Reiches Gottes und des Reiches der Himmel, die Gott nur vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohn im Heiligen Geiste beschäftigt hat und erforscht hat und ihm bekannt wurden und er zuvor gesehen hat, was mit seinem Reiche alles geschehen wird. Nicht? Das ist eine Funktion, nämlich dem Reiche Gottes Gewalt anzutun, indem man, ich will das kurz skizzieren, drei Maß Mehl, das heißt die Vollkommenheit des Wortes Gottes, bereit zur Speise als Brot der Welt, gegeben von Gott, genau wie der gute Same ursprünglich, nimmt nun ein Weib. Drei Maß Mehl. Und dieses Weib heißt Israel. Die Führer, ausgerechnet die der Herr Jesus anspricht. Die Fachleute in Israel. Und was machen die? Die verbergen jetzt Sauerteig da hinein. Das heißt, fegen den alten Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit aus, schreibt Paulus für uns. Und der Herr Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Also was haben die gemacht? Ihre eigene Bosheit und Schlechtigkeit in die Reinheit des Wortes Gottes, ihrer eigenen Gedanken und Überlegungen und wie es ihnen passe, da hineingemischt. Und das Volk musste diesen Sauerteig und das ganze verdorbene Gottesbrot, das jetzt bereitet werden sollte, schlucken. Gleich einem Sauerteig, Schlechtigkeit und Bosheit und falsche Lehre, die falsche Lehre der Pharisäer, meinte er mit dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Na, ein Sauerteig, welchen ein Weib Israel nahm und in drei Maß Mehl, das ist das göttliche Vollkommene, Wort Gottes, hinein verwahrt. Genügt ein wenig Sauerteig, schreibt Paulus, verdirbt die ganze Masse. Und solches geschieht dem Reiche Gottes. Von Seiten der nach ihrem Amte höchst Berufenen nach außen. Heute ist das ja ganz anders, nicht? Wir haben uns verstanden. Ja. Ja. Aber jetzt hierher zurück. Jetzt wissen wir hier, ein gewisser reicher Mensch. Ist unser Gott reich an Barmherzigkeit? Reich an Gnade? Reich in jeder Hinsicht? Und der hat einen Hausverwalter. Vorerst auch wieder ein Mensch. Wieder ist hier Gott, der reiche Mann, der nachher der Herr genannt wird. Und dieser Verwalter, dieser eine, muss wieder was sein? Wieder einer unter den Göttern, nicht? Und zwar nur einer, wieder Satan. Jetzt verstehen wir den Ausdruck, Haushalter der Ungerechtigkeit. als wer als nur ein ungerechter Haushalt war. Der Haushalter, der ungerecht ist. Genau wie es im Gleichnis dort vom Unkraut im Acker sich um Jesus oder Gott einerseits und Satan, den feindseligen Menschen, andererseits handelt. Letzten Endes geht es um diese zwei. In den Gleichnissen und in allen Auswirkungen der Gleichnisse zwischen den beiden. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine dessen Habe. Die Habe des Reichen, seines Herrn. Diese Anklage nun scheint in den Augen des Herrn vollständig überführend, beweiskräftig zu sein. Warum? Wie spricht er diesen Haushalter der Ungerechtigkeit an? Was muss ich von dir hören? Lege Rechnung von deiner Hausverwaltung ab, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Da muss also dem Herrn schon klar gewesen sein, also die Anklagen gegen ihn, die sind in Ordnung. Wie nimmt der Angeklagte nun dieses Wort seines Herrn entgegen? Bitte?
Er ist direkt überführt.
Er ist sofort seinerseits gleicher Meinung. Vollständig, warum? Der sagt, ja, was soll ich tun, wenn der Herr nimmt mir die Verwaltung ab? Also ganz klar, ich kann nicht mehr länger Haushalter sein. Der Punkt ist ganz klar, auch in meinen Augen. Ich habe mein Amt verwirkt. Und jetzt hier Amt, fällt mir gerade ein Wort ein, da steht in Psalm 109, wird im Neuen Testament hervorgeholt, in Apostelgeschichte 2, das Wort heißt, sein Haushalteramt empfange ein anderer. Also ist auch einer, dem sein Amt abgenommen wurde, konnte nicht länger dieses Amt bekleiden und ein anderer wurde an seine Stelle gesetzt. Wer war dieser Mensch von erst? Judas. Von ihm sind die unheimlich unbarmherzigen Worte im Psalm 109. Dort ist von ihm die Rede. Unbarmherzig, unheimlich. Nur finden wir am Schluss vom Psalm 109 dann ein Wort des Sohnes zum Vater. Und das heißt nämlich, du, Gott, lass sie fluchen, du aber segne. Ja, wer flucht denn? Wer hat das Gesetz angeordnet? Auf Anordnung von wem hin wurde das Gesetz auf Israel gelegt? Von heiligen Engeln hin. Befinden sich im Gesetz Flüche? Sicher nicht nur eine. Und was für welche? Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und deshalb hat Gott kein Wohlgefallen daran. Vorerst, ich darf aber hier nicht stehen bleiben. Was ist dies, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Hausverwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter, Hausverwalter sein können. Noch ein Wort. Lege Rechnung ab. Das haben wir hier im Wuppertal doch auch schon andeuten oder kurz zu sprechen kommen dürfen, dass das griechische Wort Logos, das wir kennen als Begriffswert Wort, Logos Theou, Wort Gottes. Neu für mich war, das sind jetzt einige Jahre her, dass dieses griechische Wort im Neuen Testament Logos gleichzeitig mit genau gleichem Gewicht wie Wort auch Rechnung heißt. Also hier lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, lesen wir im Griechischen genau lege Logos ab von deiner Verwaltung. Wer denkt hier jetzt hier nicht schnell an das Wort Logarithmen? Eine ganz besonders Dinge abkürzen der Rechnungsweise. Alles, was nun, wie wir sagen, logisch nachgewiesen werden kann, bewiesen werden kann, hat nun wirklich den Sinn von mathematischer Präzision, ohne jeden Widerspruch, wie das Wort Gottes. Logos, wenn Paulus schreibt, mit euch Philippern bin ich wie mit keiner anderen Versammlung so punkto soll und haben, im Deutschen heißt das ja geben und nehmen, nicht? Ja. So herzlich verbunden wie mit keiner anderen Versammlung. Aber diese Tatsache, dass ihr in dieser Hinsicht, punkto eurer Freigebigkeit und so weiter, so,
Dankeschön,
in der Weise erfunden werdet, das wird eurer Rechnung vor Gott gut geschrieben. Eurem Logos heißt es wieder, gut geschrieben. Und das Tätigkeitswort ist wieder Logizo dabei, also wieder rechnen. Unser wunderbarer Gott, und das ist hier der Herr, den wir etwas näher kennenlernen dürfen, in seiner Eigenart gegenüber allen anderen Herren. Dass er als einziger und zum wunderbaren Glück unser Vater sein, in Christo Jesu, als einziger, nicht Jesus und den Heiligen Geist, das Böse nicht zurechnet. Das ist wieder das Wort, das Tätigkeitswort von Logos da. Er, Gott, der die Liebe ist, rechnet das Böse nicht zu. Darf ich hinzufügen, er selber. Jetzt sagen die Frommen, ja, das fehlte gerade noch, dass Böses nicht zugerechnet würde. Nicht? Dafür hat Gott gründlich sorgen lassen, indem er heiligen Engeln, die er geehrt hat, ein heiliges, gerechtes, gutes Gesetz zu entwerfen, das fähig wäre, das Volk Israel auf kürzestem Wege ans göttliche Ziel zu bringen, zu beraten, Anträge zu stellen. Hat ihnen weiterhin das Amt, die Vollmacht gegeben, darüber zu wachen, als himmlische, geistliche Wächter, ob, nachdem das Gesetz von Gott sanktioniert worden war, ob es auch eingehalten wird oder nicht. Er hat dieser gesetzgebenden Behörde weiter die Ehre zugewiesen, nicht nur im Verlauf der Welt- und Menschengeschichte darüber zu wachen, ob dieses Gesetz und wie es eingehalten, verworfen oder verachtet wird, sondern er hat ihm auch die gesamte Gerichtsbarkeit über alle die zugeteilt, die diesem Gesetz irgendwie ungehorsam gewesen sind. Und deshalb finden wir in der Schrift Gerichte von unbarmherzigster Natur, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Nicht nach dem Herzen Gottes. Das darf ich nur hier nicht sagen, weil dieser reiche Herr, unser Gott und Vater, hier vor uns steht. Gegenüber dem Haushalter ehemals, also schon abgedankt, Haushalter der Ungerechtigkeit. Und wir sollen jetzt nicht nur Einblick gewinnen in gewaltige Vorgänge in der unsichtbaren Welt und von dort her einerseits, von Satan her andererseits, sondern wir haben schon gemerkt, der Herr Jesus wendet jetzt ganz bestimmte Nutzanwendungen an und uns seine, wir sind nicht nur seine Jünger, wir sind die Jünger an seinem Leib, noch verpflichtender, uns Dinge sagen zu lassen, die wir gut tun, uns sagen zu lassen. Und das mit dem dürfen wir heute Abend schließen Und ich hoffe, dass es uns allen so geht dann, wie es mir gegangen ist, dass ich, wie er sagte, oder dass ich einfach überrascht war, wie wunderbar die Zusammenhänge sind. Weiter. Also, lege Rechnung ab, lege Logos ab. Er hätte auch sagen können, ich ziehe dich zur Verantwortung. Dann wäre bei diesem deutschen Wort das Wort Wort auch drin. Rechnung ablegen, zur Verantwortung ziehen. Das ist alles ein und dasselbe. So im Griechischen ganz präzise. Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Nochmal das Wort. Sein Amt empfange ein anderer, also der das Amt besitzt hatte, wird entlassen und an seine Stelle kriegt ein anderer. Jetzt haben wir gesehen, unter den Menschen war das Judas. Aber wer war vorher in Judas gefahren, bevor er die 30 Silberlinge entgegennahm? Sehen wir schon wieder. Ist der Mensch Judas nur ein Abbild, ein Modell für wen? Genau wie für den Haushalter der Ungerechtigkeit. Und dieser Judas heißt nun eben einmal Judas, und eigenartig, im Griechischen heißt der Stammvater Juda, der Jude, heißt im Griechischen nicht Juda, sondern der heißt Judas, im Griechischen, mit dem S hinten, also im Nominativ, Judas. Jeder Jude ist ein Judas im Neuen Testament. Entschuldigt, wir haben die Juden sehr lieb, gell? Ja. Und ich habe dies jetzt nur ausgesprochen, weil in weiterem Zusammenhang diese Tatsache von Gewicht ist. Weiter. Also zuerst, liebe Geschwister, lassen wir es uns gefallen, dass die Zusammenhänge immer unklarer werden, nicht? Und wir immer, je länger je mehr, noch in größere Verlegenheit kommen. Ich habe den Eindruck, nur dann sind wir auch in der Lage, die entsprechende wunderbare göttliche Lösung dann schätzen zu können und wahrnehmen zu können. Der überlegt nun bei sich selbst, was soll ich tun? Denn es ist beschlossene Sache, kurz bündig gesagt. Die Verwaltung wird mir abgenommen. Jetzt, Überlegung 2. Zu graben vermag ich nicht, bin ich unfähig, einfach, heißt das. Zu betteln schäme ich mich. Was ist das? Wie würden wir einem solchen Typ unter den Menschen sagen? Also ich würde sagen, typisch eine intellektuelle Persönlichkeit. Ne? Also im Straßengraben Material herausheben und Pflaster anmachen und solche Handarbeit, Schwerarbeit, zu dem ist der Betreffende unfähig. Zu graben vermag ich nicht, bin ich nicht fähig. Ja. Zu betteln schäme ich mich, also ist das was für ein Mensch? Ein Vornehmer, eine vornehme Gestalt. Ein Intellektueller. Wären diese beiden Zustände oder Charaktereigenschaften auf Satan anzuwenden denkbar? Gut. Geistlicherweise heißt das für uns, dass er Zeugnis gibt, zu graben vermag ich nicht. Er kann auch wo nicht graben, wo wir graben können, nämlich bis in die Tiefen der Gottheit hinab. 1. Korinther 2. Und bis in die Schätze der Verborgenheit, des Verborgenen, der Geheimnisse Gottes eben. Das vermag er natürlich auch nicht. Ich weiß, was ich tun werde, mit welchem Ziel, auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Jetzt Achtung, hier wo Satan spricht, heißt es ja nicht, ist hier die Frage, Wer sind hier die Sie, auf dass Sie nicht, wenn ich der Verwaltung entworfen bin, dass Sie nicht in Ihre Häuser aufnehmen? Wer sind die Sie? Nur die Schuldner. Nur die Schuldner des Herrn. Wenn dieser Herr Gott ist, gibt es dann solche, die ihm etwas schuldig sind? Gibt es dann einen Chefkontrolleur, der Überblick hat über jeden einzelnen der Schuldner, was der nun schuldig ist? Wie wird er nämlich genannt, wieder auf ganz besonderer, in gesamt, ganz besonderer Amtsposition? Wenn er der Verkläger der Brüder ist, weiß er dann, wo die fehlen? Weiß er, wo sie sich schuldig gemacht haben? Und weiß er, wem sie was schuldig sind? Was sind diese Schuldner hier den Verwalter selbst schuldig?
Gar nicht.
Warum? Gar nicht. Das weiß der Verwalter am besten. Was bist du meinem Herrn schuldig? Denn jetzt hat er es direkt mit der Gegenwart des Herrn zu tun. Halten wir dann noch fest, während der die Schuldner einen Einzelnen, jeden Einzelnen nacheinander vorlegt, also da hat er natürlich wieder seine Methode gewählt. Ja, nicht alle beisammen, Schuldnerversammlung, nicht, jetzt verhandeln wir die Sache, bringen das alles in Ordnung, sondern jeden Einzelnen zusammen. Wie viel bist du? Meinem Herrn schuld. Dein Herrn schuld. Warum, werdet ihr, bleiben wir gerade dabei, ich bin 100 Bad Öl schuldig. Jetzt, weil ja der Herr sofort dann beurteilt, wie dieser Verwalter fähig ist, die Dinge zu jonglieren und zu schaukeln, würden wir sagen, oder zu manipulieren in einer Weise, dass der Herr zum Staunen kommt. Nicht? Ist also der Herr dabei bei der ganzen Prozedur? Also, jetzt sagt er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Jetzt sagt er 100 Bad Öl. Nimm meine Schuldbrille und schreibe Flugs 50 Bad Öl. Und der Herr ist dabei. Meldet sich der Herr jetzt, ja, halt, mein Herr. Das ist meine Sache, ob die Schuld reduziert wird oder nicht. Ne? Sagt der Herr das geringste Wort in dieser Hinsicht?
Nein.
Gegenteil, er kommt ja aus dem Staunen nicht heraus, was der da macht. Ne? Und was der damit fertig bringt. Jetzt wird es immer spannender. Ne? Jetzt kommt der zweite. 100, wieder gleich viel, 100 Bad Öl. Jetzt sagt er nicht, flugs 50. Sondern es reduzierte 80 und 20%, nicht? Den ersten 50%. Eigenartig. Das scheint mir anzudeuten, in diesen beiden Fällen, dass der Hausverwalter sich es sehr leicht gemacht hat, ich deute jetzt schon etwas an, wie viel jeder schuldig ist. Global. 100, 100, 100. In Wirklichkeit war nicht jeder 100 schuldig, sondern nur das, worauf er das dann reduziert hat. Ja, und mit den 50% vom ersten geschah wohl was? Da konnte der Verwalter ins Haus und Faust leben damit. Und mit den 20% vom zweiten? Oh. Also, was hat er schon in raffinierter Weise, bitteschön, ich bin nicht so schlau, dass ich hinter diese Zusammenhänge gekommen wäre. Da hat mir ein alter Bruder vor Jahren einen Tipp gegeben in der Hinsicht. Und das habe ich dann untersucht, wie ihr jetzt merken dürft, durch die ganze Schrift. Und habe das in einer Weise bestätigt gefunden, dass ich überhaupt wagen darf, hier ein Wort zu sagen in diesem Zusammenhang. Wir werden die Schriftstelle gleich aufschlagen. Ich lese noch einmal, 100 reduziert er sofort vor den Augen und Ohren des Herrn um 50%, die anderen um 20%. Nachdem das, diese Methode, weißt du, seine Methoden sind uns nicht unbekannt, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, dass wir wieder die Methoden Satans antreten können. Die unvermittelte Bemerkung Jesu nun, und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Da dürfen wir erstens einmal uns sagen lassen, unser Gott ist auch den Untreuesten gegenüber, bleibt er treu. Bei ihm wird alles soll und haben wie gebucht, wenn so. Nicht nur gerecht, sondern in Liebe. Und was irgendwie an sich göttlich ist, verleugnet, kann er nicht verleugnen, wie sich selbst nicht. In jedem Fall, auch in unserem Leben. Das ist ein ganz kleines, aber wunderbares Lichtchen mit Blick auf die Treue unseres Gottes. Aber weiter. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, weil er klug gehandelt hatte. Und jetzt sind wir schuldig, liebe Geschwister. Wir alle wollen jetzt noch wissen, was versteht nun das Wort Gottes unter dem Begriff klug hier. So. Wer weiß ein Wort? Alten oder Neuen Testamentes? Wir lesen einige. Aha. Was sagt Jesus an anderer Stelle? Seid wie klug. Seid klug wie die Schlangen. Also ist in den Augen Gottes was immer noch göttlich bei den Schlangen. Bei den Dämonen, bei Satan.
Die
Ungerechtigkeit. Bitte?
Die Ungerechtigkeit.
Nein, was ist immer noch göttlich?
Die Klugheit.
Ach, die Klugheit.
Die Klugheit.
Ja, nicht wie das
eben. Eigenartig. Dass ihnen von Gott schöpfungsmäßig zugeteilte besondere Göttliche lässt ihnen Gott durchgehend, solange er sie in der Verwaltung lässt, an ihrer Stelle. Die Schlange von ganz vorn war klüger als alle Tiere des Feldes. Nicht listiger, klüger. Sei klug wie die Schlange. Also was ist hier göttlich? Was ist wieder göttlich?
Ja.
Was ist das für ein Zeichen? Sollte Gott gesagt haben, das Zeichen der Schlange. Durchgehen. Es gab einmal, oder gibt es dann, 10 Jungfrauen. Geteilt durch 2 gibt, 5 waren klug. Und hier steht im Griechischen genau das gleiche Wort wie hier beim Haushalt der Ungerechtigkeit. Er lobte ihn, und zwar heißt es sehr, weil er klug gehandelt hatte. Und die 5 klugen Jungfrauen haben genau das gleiche Wort wie hier der ungerechte Haushalt mit dem Begriff klug. Ist die Haltung der 5 klugen Jungfrauen göttlich? Sicher, also schon wieder. Es darf das griechische Wort noch nennen. Klug heißt Phronimos. Wer ein wenig schon hier ein Ohr hat dafür, der merkt jetzt sofort, oh, das ist ja im ganzen Neuen Testament eines der wunderbarsten Worte, die es gibt. Phronesis, das ist die Gesinnung, die Urteilskraft, die Dinge zu durchschauen und in bester mathematischer Harmonie über alles zu verfügen und zu disponieren. Vielleicht, ja, wenn wir in Epheser 1, um keine Zeit zu verlieren, lesen dürfen, dass Gott uns reich gemacht hat in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, da heißt wieder in aller Phronesis, in aller Klugheit müssten wir jetzt prompt einmal lesen. Aufschlagen tun wir aber, die Mühe nehmen wir uns, weil es sehr wertvoll ist. Also, klug wie die Schlangen, Matthäus 10, Vers 16. Dann, jetzt schlagen wir auf das Buch der Sprüche. Und zwar vorerst Sprüche 8, Vers 12. Sprüche 8, Vers 12. Lesen wir Vers 11. Denn Weisheit ist besser als Korallen, und alles, was man begehren mag, kommt ihr nicht gleich. Ich, Weisheit, wer spricht hier? Hier. Ich, Weisheit, wer spricht hier? Christus. Hier spricht der, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Also was ist in den Augen Jesu Christi als der personifizierten Weisheit Gottes? Sein Wohnhaus. Wo fühlt er sich zu Hause? In der Klugheit, in der Fronne sitzt.
Hängt das auch mit dem Wort Thron der Herr zusammen?
Nein, nein. Das ist, glaube ich, eines Lateinisch und das hier ist Griechisch. Okay. Aha. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Das ist die Auslegung der Klugheit. Erkenntnis besonnener Erwägungen. Wie mangelt uns das? Da sollten wir wie der Herr Jesus zu Hause sein. Ein zweites Wort in den Sprüchen. Merken wir, wie die Schrift fähig ist, uns Unfähige zu belehren, uns Unmündigen vorerst eine göttliche Einsicht, eine göttliche Frommesis zu übermitteln. Das zweite Wort in den Sprüchen finden wir Sprüche 13, Vers 16. Jeder Kluge handelt mit Bedacht. Ein Tor aber breitet Narrheit aus. Handelt mit Bedacht. Das ist wieder das Gleiche. Aber ich staune, wie Worte im Deutschen vorhanden sind, um das göttlich fast unfassbare, wunderbare unserem Ohr schmackhaft zu machen. Mit diesen Worten kann der Geist Gottes in unserem inneren Menschen ein Verständnis pflanzen, säen, guten Samen, der dann aufgehen kann zu seiner Zeit, zur Ehre Gottes. Und jetzt, liebe Geschwister, weil die Andeutung schon ausgesprochen wurde, dass dieses besonnene, bedachte Überlegen dieses so ungerechten Haushalt vom Herrn einfach anerkannt werden muss, dass das worin bestanden haben könnte, dass er ein Schlemmerleben offensichtlich vor aller Augen hat so führen können, wie ein Flotter als der Herr, gewaltiger, allen imponierend und so weiter und so weiter, majestätisch und herrlich, alle Tage um ihn freuden und so weiter leben kann, dass er sich offenbar nach dem gehütet hat, auf Kosten von wem dieses Leben zu führen? Des Herrn. Nicht? Die Anklage war richtig, also der lebt über seine Verhältnisse hinaus, und zwar so gewaltig, dass die Sache ganz klar ist, da stimmt nicht nur etwas nicht, sondern alles nicht mehr. Auf Kosten von wem hat er? Von wem er war, wer sind die Sie, die ihn dann in ihre Häuser aufnehmen sollen? Die Schuldner. Er lebte in Saus und Braus, oder herrlich und in Freuden, wie es dort heißt, vom reichen Mann, kommt gleich nachher, auf Kosten der, die sowieso Schuldner sind, auf Kosten der Elendesten unter allen. Gibt es das in der Menschheitsgeschichte auch? Dass es Schlepper gibt, Saus und Braus leben, nicht auf Kosten der Regierung oder so etwas, oder ihres Vorgesetzten, aber all derer, die sowieso längst nichts mehr haben, sondern alle schon schwer verschuldet sind. Gibt es solche? Ja. Und jetzt wissen wir, wer hier der Vater ist, all dieser Dinge. Wenn er also reduziert hat von 100 einmal auf 50, der Herr wusste, wie viel jeder wirklich schuldig ist, dann hat der Herr in dem Moment gemerkt, aha, jetzt ist offenbar, auf wessen Kosten der so leben konnte. Weil der Herr nicht geschädigt war, konnte der Herr ihn ja von daher nicht jetzt beanstanden, was er vornahm. Aber der arme Typ da, einer nach Schulter nach dem anderen, dem kam dieser Verwalter wie vor.
Ein gnädiger Herr.
Ja, ein wunderbar freigebiger, gnädiger Herr. Also wenn der nicht mehr Verwalter ist und der kommt vor meine Haustür, selbstverständlich nicht. Also der bekommt das feinste Essen, wenn ich noch eines aufstellen könnte, natürlich nicht. Ja, jetzt nur schnell die Frage, auf Satan bezogen. Ist es denn möglich oder gar Tatsache heute, dass es Menschen gibt, Familien gibt, die Satan, ja sogar noch seine Genossen, in ihre Häuser aufgenommen haben? Gibt es das? Wir müssen fragen, welcher Mensch nicht verehrt in diese Hütte, in seine Familie. Und zwar auf welchem Gebiet bewegt sich die ganze Sache. Nicht, ob ich genug Brot habe oder ob ich einen Beruf habe, sondern um, jetzt kommt der heikle Punkt, um Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mann, den Silber, den Geld, den Besitz. Aha, aha. Jetzt hat's uns. Und jetzt kommt das Weitere. Weil Satan es verstanden hat, als Rechtsanwalt, Staatsanwalt im Kosmos, die Schuldner anzuklagen. Und besonders hat er uns aufs Korn genommen, nicht? Unsere Übertretung. Uns sowieso Schuldner, nicht? Der ganzen Linie. Und uns gegenüber stellt er noch weiß was für Überforderungen, indem er uns Gesetze vom Sinai vorhält und uns nochmal das Doppelte vor die Nase hält, nicht? Meine Schuld ist zu groß, bitteschön. Da sind die Schuldner unter der Last und dem Zins, der noch dazu dann fällig wurde, zusammengebrochen. Mancher weiß was, Selbstmord begangen und so weiter. Das sind die Konsequenzen. Jetzt versteht er es aber, weil er weiß, mein Amt wird mir weggenommen und ich stehe vor dem Nichts. Dann versteht er es wieder, den Schuldner einzuflüstern, nicht? Indem er reduziert, wenn es sein muss, reduziert er auf Null. Sünde gibt es gar nicht und so weiter. Na bitte, selbst wenn er jedem die Schuld ganz erlassen hätte, dazu ist er nicht fähig und hat sich auch nicht als kompetent erfunden. Nicht. Aber selbst wenn er vor dem Herrn jedem Schuldner die ganze Schuld erlassen hätte, was hätte der Herr dann gesagt? Nicht. Zu dem ist er natürlich gar nicht fähig. Denn vor dem Herrn gibt es überhaupt keinen Schuldner mehr. Seit wann? Seit ein anderer an dessen Stelle getreten ist. Das ist die neue Rechtslage. Aber wie der das verstanden hat, seine Überforderungen im Moment, wo er zur Rechenschaft gezogen wird, aufs richtige Maß, wie es nach dem Gesetz ist, nicht, zu reduzieren, das ist verblüffend. Gleichzeitig ist er der gnädiger Herr, richtig, der flotte Mann, der, ja, also wie kaum ein anderer. Aber jetzt, liebe Geschwister, müsste jemand sagen, Bruder Muhl, bitte Schriftbeweis für solche Manipulationen, die ich jetzt da als möglich hingestellt habe. Und jetzt schlagen wir ein Wort auf, das ist unglaublich. Ich habe den Augen nicht getraut, als ich da aufgeführt wurde, nämlich Hosea 12, Vers 8. Also du musst dann jetzt die Bremse anziehen, ja?
Oder schon?
Ja? Und was ist jetzt die Zeit? Oh, nein, so lange machen wir nicht. Was haben wir gesagt? Hosea 12, Vers 8. Das ist der erste kleine Prophet. Kapitel 12, Vers 8. Kurz und bündig. Ein Kaufmann ist er. Wer? Oben ist die Rede von Juda, Ephraim und Jakob. So, also Israel. Ein Kaufmann ist er. Stimmt das? In seiner Hand ist eine Waage des Betrugs. Oh, jetzt kommt es aber noch schlimmer. Er liebt zu übervorteilen. Jetzt haben wir das Stichwort von dem, was wir jetzt beachtet haben. Er liebt zu übervorteilen. Und wen übervorteilt er? Also, dass er liebt zu übervorteilen, ist umso furchtbar. Übervorteilen würde schon genügen, nicht? Aber wenn dann noch jemand liebt zu übervorteilen, das ist etwas schlimm, sehr schlimm. Aber ein Kaufmann ist und bleibt er. Er liebt zu übervorteilen. Was für Übervorteilte sind dann da in der Regel? Eben diejenigen, die nicht so schlau sind. Diejenigen, die nichts verstehen. Die Unmündigen, die Dummen, nicht? Die keine kaufmännische Begabung haben, solche. Die Sache nicht durchschauen können. Verstehen wir es einmal, seine Gedanken, sage ich mal so, sollten uns schon aus diesen Gründen nicht unbekannt sein, sonst sind wir ständig die von wem Übervorteilten. Nicht nur länger von Juda und Jakob, sondern, was sagt Jesus zu den Juden? Als sie ihm eben nachbrachten, wir haben Abraham zum Vater. Wir sind nicht in Ehebruch gezeugt. Haben sie auch Maria und Josef angedeutet. Ne? Wie antwortet auch Jesus? Bitte?
Da haben sie das auch den Herrn, dass er als unehelich.
Ja. Ja. Jetzt antwortet er wie?
Aha.
Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert, nicht? So. Nicht etwa geschaffen, ne? Inspiriert. Also, wenn Juda ein Kaufmann ist, der zu übervorteilen liebt, denn die Elend, die Unfähig, die Unverschuldet, noch um ihr Letztes bringen. Und Jesus sagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Also wer ist denn in puncto zu lieben, zu übervorteilen der Vater? Haben wir es ja. Also, in welcher Manipulation, in welchen Methoden er dann uns vorzugehen pflegt, ist nun hier ein wenig Licht hineingekommen. Noch nicht genug? Das dürfte fast genügen, nicht? Dass Satan dieser Kaufmann ist. Ja. Übrigens, wie steht der Begriff Kaufmann als solcher im Worte Gottes? Das ist auch der Mühe wert, schnell hier stehen zu bleiben. Wer ist denn der wahrhaftige Jude? Wer ist der wahrhaftige Israelit? Ich denke, der Löwe aus dem Stamm Juda. Der richtige Löwe. Und der wahrhaftige Israelit ist auch der Herr Jesus. Und er ist der Kaufmann Gottes. Und was liebt er?
sell it.
Bitte?
Einzukaufen und nicht wieder zu verkaufen.
Dieser Lied sich selbst auf der ganzen Linie übervorteilen zu lassen. Stimmt? Hat sich seiner ganzen Herrlichkeit entkleidet, damit wer in Genuss davon treten kann? Wer immer will. Komme zu mir, Kaufmann, und kaufe zu welchem Preis? Umsonst. Umsonst. Heilige Engel rechnen uns jede kleinste Übertretung zu. Führen Buch darüber. Das ist der Schuldbrief, den Gott wohin genagelt hat. Das ist auf Golgatha. Und wer das ablehnt, diese neue Rechtslage, ich kann ja eine Erbschaft, die ich schriftlich zugeschickt bekomme, kann ich sagen, wer ist denn da? Von dem nehme ich gar nichts. Ne? Ablehnen. Der bleibt unter der unbarmherzigen Gerichtsbarkeit heiliger Engel, die im ganzen Buch der Offenbarung Jesu Christi, welche Jesu seinen Engel übertragen hat, seinem Knecht Johannes zu übermitteln. Was hat der Engel zwischen dem Herrn Jesus und seinem geliebten Johannes zu tun? Das ist bildlich aus dem Leben Josefs entnommen, ein ägyptischer Dolmetscher, der so lange zwischen Josef und seinen Brüdern das Wort zu übertragen hat, als Josef mit den Brüdern harte Worte zu reden hat. Stimmt. Vom Augenblick an, da er entschlossen ist, innerlich nicht mehr anders kann, sich seinen Brüdern als in Liebe überströmen, ihnen gegenüber zu offenbaren, macht er was mit den Dolmetschern?
Alles
raus. Raus! Weg! Und jetzt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Fürchtet euch nicht. Nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott. Auf dass jetzt eine solche Rettung zustande kommen konnte, wie es ohne das nicht zustande gekommen wäre. Denn, jetzt kommt die Sache, ihr allerdings gedachtet, es böse zu machen, dann wissen wir, Gott sieht auf das Herz, wenn man da drin überlegt und richtet danach. Sie sind im göttlichen Gericht befangen. Gott aber, indem er eure bösen Herzensentwürfe zur Ausführung genehmigte, zu einem Bestand seines Ratschlusses erhoben hat, gedachte es, gut, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, sehr gut zu machen. Ich habe gesagt, es dürfte genügen, Judah ist ein Kaufmann mit ungerechter Waage, er liebt zu übervorteilen. Ihr seid von eurem Vater den Teufel, ihr Juden, die ihr mich so darzustellen beliebt. Und jetzt noch ein Wort des Apostels Paulus, nämlich 2. Korinther 2, einige Verse. 2. Korinther 2. Aber ich hoffe, wir können alle jetzt miteinander empfinden, welche Überraschung unser himmlischer Vater für uns bereit hat im Worte Gottes. Für Aussagen, die ein ganzes Konglomerat von psychischen Knäueln und weiß was allen darstellen, vorerst, wie der Geist Gottes sogar bei unserem Unverstand von Haus aus die Dinge nun verständlich zu machen und zu lösen vermag. Ja. Vers 10. Wem ihr aber etwas vergebet,
dem auch ich, denn auch ich, was ihr vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um eure Willen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Er liegt zur Übervorteilung. Jetzt haben wir es ganz deutlich, ganz klar. Denn seine Gedanken, seine Übervorteilungsmethoden sind uns nicht unbekannt. Ich darf nur noch kurz einige Verse lesen aus Jesaja 22 und Vers 15 an. Jesaja 22. Und siehe da, wie auch das Alte Testament eine Erklärung bedeutet für Probleme, die uns das Neue Testament stellt und nicht löst. Alte Testament. Dort liegen die Antworten. Dort liegen die Erklärungen. Dort liegen die Modelle, bei deren Betrachtung wir das Unsichtbare zu sehen und zu verstehen haben. Beispiel Jesaja 22. Vers 15. So sprach der Herr, Jehova der Heerscharen, auf zu Jesaja. Geh zu diesem Verwalter da, zu Schibna, der über das Haus ist. Haben wir hier einen Hausverwalter bei uns? Warum heißt schon, geh zu diesem Verwalter da? Da können wir schon merken, was das für einer war. Und sprich, was hast du hier? Und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sein Grab aushaut auf der Höhe, sich eine Wohnung im Felsen gräbt. Siehe, Jehova wird dich weit wegschleudern und so weiter, wie einen Ball. Dort sollst du sterben, und dorthin sollen deine Prachtwagen kommen. Du Schande des Hauses deines Herrn. Also was für ein Hausverwalter ist das? Genau das, was wir in dem Gleichnis Jesu jetzt ganz kurz nur angedeutet haben. Finden sich hier Einzelheiten. Über die nachzusehen, das sprechen jetzt nicht. Der Zeitpunkt ist, wir beachten jetzt Folgendes noch. Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias. Das hören wir gut. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock begleiten und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Ein anderer empfange sein Amt, hören wir weiter, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Und er wird den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen. Wer ist das? Jesus. Wer ist der andere, der an seine Stelle als treuer Hausverwalter gestellt wird? Ja. Und er wird öffnen und niemand wird schließen. Und er wird schließen und niemand wird öffnen. Und so weiter und so weiter. Altes Testament, Einzelerklärungen für Probleme, die das Neue Testament stellt. Schlussanwendung. Auch dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, sollen wir was tun? Uns Freunde machen mit den Mammon der Ungerechtigkeit. Punkt. Einfach mit unserem Besitz, mit unserem Geld. Mama, was sollen wir da machen? Freunde, bei wem? Wem gegenüber? Denen, die schon zu viel haben? Nein. Den Armen gegenüber. auf dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern. Wer ist im Reiche Gottes der Größte? Nicht der hier der Größte ist, vor allen Augen, sondern wer? Der Geringste. Den Geringsten unter uns, den Elendesten, den buchstäblich Verschuldeten, können wir, wenn es uns in unserem Vermögen steht, wie begegnen? Einer ist uns zinsschuldig, er kann uns nicht zahlen. Dann geben wir doch mindestens den Zins aus. Und umso mehr als zum Beispiel im Hebräischen Zins nehmen das gleiche Wort ist wie die Schlange beißt. Zins nehmen heißt Schlangenbiss. Macht euch Freunde. Also, wenn schon der Haushalter der Ungerechtigkeit es in raffiniert kluger Weise verstanden hat, diejenigen, die den Herrn nicht kennen, und die vorläufig noch ihm unterstellt sind, so mit puncto Mammon, nicht, der in seinen Augen groß ist, nicht, so mit Mammon sie zu Freunden zu machen, dann sagt der Herr, wie viel mehr ihr? Denn der Mammon ist eine Charakterseite, ein wesentlicher Bestandteil dieses Hausverwaltens, ist ungetreu. Was in euren Händen ist, benutzt so viel wie möglich dazu, den Geringsten unter euren Geschwistern eine Erleichterung zu schaffen, wohlzutun. Wohlzutun, warum? Jetzt kommt bei uns die geistliche Anwendung. Auf dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, gilt buchstäblich im Hause Israel. Nicht? Im tausendjährigen Reich wird Jesus, wenn er wiedergekommen ist, zuerst die Elendesten seiner Herde herbeirufen zu sich. Und sagen, bitte antreten. Gestattet mir, dass ich ein wenig konstruiere jetzt, gell? Bitte antreten. So, schaut euch nun um in der Masse der Anwesenden. Kennt ihr jemanden? Ist jemand da, der euch elendsten Irrend eine Wohltat erwiesen hat? Ah ja, der da. Und jetzt können die Geringsten den Edelsten die Plätze im Reiche Gottes anweisen, so. Auf dass sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, das gilt für das tausendjährige Reich, verstehen wir. Und bei uns handelt es sich um die Platzierung am Leibe des Christus. Etwas mehr. Und jetzt abschließend, liebe Geschwister, damit ich jetzt nicht in Verdacht komme, ich vermische Dinge an Israel gegeben mit denen, die der Gemeinde gegeben sind. Hören wir noch ein Wort des Apostels Paulus, wenn ich nicht irre, aus seinem letzten Brief, 2. Timotheus. Da schlagen wir auf und schließen. Aber verschließen wir jetzt nicht unsere Ohren und unsere Herzen. Machen wir die jetzt weit auf, nachdem wir hören. 2. Timotheus, wenn ich nicht irre. Nein, 1. Timotheus, ja. 1. Timotheus 6. Vorerst Vers 9. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und so weiter. Und jetzt das Positive. Vers 17 bis 19. Und wenn ich die letzten Worte hier lese, dann darf ich bekennen, dass mir diese letzten Worte erst in den letzten Monaten ins Herz gefallen sind. In ihrem unglaublichen geistlichen, göttlichen Ewigkeitsbedeutung, was wir mit der Handhabung des Mammons der Ungerechtigkeit, soweit es uns möglich ist, an unendlichen Werten uns fast zu erwerben, hören wir. Hier bei uns gilt nicht, wenn du reich bist, geh hin und verkaufe alles und gibst den Armen. Das ist eine Anordnung Gottes in einem Volksganzen wie in Israel. Wenn dort alle sich an diese Anweisung halten, dann ist alle geholfen. Wir aber sind ja nur einzelne Auserwählte in einer Masse von Ungläubigen. Wenn ich alles, was ich habe, hingehe, verkaufe und wegwerfe, dann sagt Paulus selbst, aber bitte, wenn ihr schon mit deinen Damen seid, dann ist es so, dass ihr selbst wieder der Hilfe bedürft. Ganz normal, ganz klar, nicht? Also sachlich, göttlich geordnet. Hören wir jetzt aber gut. Damit Schluss. Dem Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter, also nicht im tausendjährigen Reich und nicht im Reich der Himmel auf Erden Israel, uns gebieten, erstens, nicht hochmütig zu sein. Ist die Gefahr da? Ja. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Ist auch Gefahr da? Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht, das ist der reiche Mensch hier, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Wunderbar. Und jetzt, Gutes zu tun, reich zu sein, sollen die Reichen in diesem Zeitraum und uns, reich zu sein in guten Werken, freigebig aussehen wie ein Sämann, freigebig zu sein, mitteilsam, und jetzt kommt das Unglaubliche, indem sie sich also tun, indem sie sich selbst eine gute Grundlage nicht nur auf die Zukunft sammeln, sondern auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen. Und das Letzte ist also, wovon abhängt in unserem Leben. Wie wir als Söhne des Lichtes, gell, der Ausdruck kommt hier auch vor, die wir von Haus aus nicht so schlau, wie man das Negative von klug nennen, sind wie die Söhne dieses Kosmos. Gell? Da werden wir übervorteilt. Wie Satan klüger ist. Oder? Ja. Nun, dass wir in Bezug auf noch in dieser Welt, in diesem Kosmos seien, uns mit dem uns anvertrauten Besitz, uns Freunde machen, ich rede wieder im Gleichnis, hier uns so, die Dinge so handhaben, als gute Grundlage für die Zukunft sammeln, dass wir das wirkliche, unauflösliche Gottesleben ergreifen mögen. Also was liegt da für uns für eine Verheißung drin? Wenn wir uns solcher Weisung belieben zu unterziehen, dann können wir erleben, dass eine Fülle von Geist Gottes als Quittung solchen Gehorsams in unserem Leben wirksam wird und vorhanden ist. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Amen.